Herr Jesus Christus, hab du Dank dafür, dass du jetzt reden und hören segnen möchtest. Nimm du weg, was uns von dir wegziehen will, und mach uns ganz frei für dein Wort. Amen. Jetzt hast du mir meinen ersten Satz weggenommen, Monika. Ich habe gesagt, ich freue mich immer toll, wenn ich zu euch komme, dass ich nicht mehr begrüßt werde, weil ich mich zu euch zugehörig fühle schon. So oft wie ich da bin. Ja, passt jetzt leider nicht mehr ganz, aber ist okay. Ich muss gleich sagen, ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich bin leicht angeschlagen und wir werden mal sehen, wie weit wir hinkommen. Wenn ich zwischendurch einen Schluck Wasser trinke, dann verzeiht ihr mir das. Das neue Jahr ist nun schon 7 Wochen alt. Und ich habe gehört, dass ihr schon mal eine Predigt gehört habt über die Jahreslosung. Eine Jahreslosung soll aber nicht nur eine Ausrichtung sein für die erste Woche im Januar, sondern soll uns eigentlich das ganze Jahr über hinweg begleiten. Immer wieder soll uns die Jahreslosung im Jahr hindurch Orientierung geben und einfach einen Anstoß, das, was uns die Jahreslosung eben vermitteln will, umzusetzen. Ich habe mich entschieden, heute Morgen mit euch über die Jahreslosung zu reden. Und vielleicht gelingt es uns zu sehen, wie viel die Jahreslosung in diesem Jahr, in diesen 7 Wochen, bei euch schon Bedeutung gewonnen hat. Die Jahreslosung für dieses Jahr steht in Jesaja 66, Vers 13. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich möchte mit euch über 3 Aspekte dieser Jahreslosung nachdenken. Erstens, die geschichtliche Einordnung. Zweitens, wie tröstet denn eine Mutter? Und drittens, was haben wir mit dem Trost zu tun? Kommen wir zur geschichtlichen Einordnung. Die Jahreslosung steht im Jesaja-Buch im Kapitel 66. Es gibt viele Ausleger, die sagen, ja, Kapitel 40 bis 66, ob das der Jesaja geschrieben hat, das steht sehr in den Sternen, ist sehr fragwürdig. Vor allem die moderne, historische Bibelkritik sagt das, weil sie sagen, in diesen Kapiteln 40 bis 66 wird so viel genau erzählt von der Wegführung und der Prophetie und von dem, was alles noch geschehen wird, dass das kein Mensch voraussagen kann. Von daher muss das später geschrieben sein. Interessant ist, dass diese Ansicht erst 1780 bei uns so Raum gewonnen hat. Vor 1780 hat niemand an der Verfasserschaft von Jesaja auch für die Kapitel 40 bis 66 gezweifelt. Was ist das eigentliche Problem unseres Textes? Jesaja wirkte als Prophet in den Jahren 740 bis 701 vor Christus. Und während seiner Zeit der prophetischen Rede, wo er gehabt hat, kündigt er die babylonische Gefangenschaft an und auch schon die Rückführung. Die babylonische Gefangenschaft fing 597 vor Christus an, also circa 140 Jahre, ja 130 Jahre nach dem Wirken Jesajas. Viele Jahrzehnte lebte das Volk in Gefangenschaft, bis dann endlich im Jahr 520 vor Christus die erste Rückführung begann. Und dann, 5 Jahre später, 515 vor Christus, kam es dann zum zweiten Tempelbau. Die Israeliten damals lebten in schlimmen Zeiten. Ihr Tempel war zerstört. Große Teile des Volkes waren verschleppt worden. Und die Zerstörung des Tempels war für die Israeliten etwas ganz, ganz Schlimmes, weil der Tempel Zeichen der Wohnung Gottes unter den Menschen war. Und die Zerstörung des Tempels hieß, Gott wohnt nicht mehr unter uns. Die Israeliten sind gemeinschaftlich nach Babel in die Verbannung geführt worden. Viele Jahre mussten sie als Gefangene in Babel leben. Und wir können uns kaum vorstellen, was das wirklich für das Volk bedeutet hat. Und dann fingen sie an, die Rückführung 597. Endlich, nach den vielen Jahren der Gefangenschaft, durfte Israel wieder hoffen. In diese Zeit fällt auch die Weissagung des Jesajas, in dieser Zeit der Weissagung des Jesajas fällt auch unsere Jahreslosung. Wir haben die Verse vorher schon einmal gehört, nach der guten Hoffnung? Hoffnung für alle. Ich möchte es euch gerne lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich bin alt, ich brauche jetzt zwei Brillen. Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt. Frohlockt, teilt nun auch eure Freude mit, ihr alle, die ihr euch um sie bemüht habt, indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich will den Frieden zu ihr hineinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach. Und ihr sollt gestillt werden. Und man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Und wenn ihr dies seht, dann wird euer Herz sich freuen. Und eure Gebeine werden sprossen wie grünes Gras. So wird sich die Hand des Herrn zu erkennen geben an seinen Knechten, sein Zorn aber an seinen Feinden. Endlich durfte der Rest des Volkes wieder heimkehren. Endlich durften sie zurückkehren aus diesen langen Jahren der Gefangenschaft. Aber Jerusalem lag noch in Trümmern. Der Tempel war noch zerstört. Wie sollte aus diesen Ruinen der Stadt, des Tempels, wieder eine Stadt werden, in der es sich zu leben lohnte? Eine Stadt werden, in der sie wirklich wieder erleben durften, dass sie ihren Glauben an Gott leben durften, dass sie wieder leben durften, wie sie es gewohnt waren. Ihr sollt erfahren, dass die bösen Zeiten zu Ende sind und eine bessere Zukunft auf euch wartet. In diese Situation hinein, von dem Warten der Israeliten, spricht unsere Jahreslosung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Deine Gefangenschaft ist vorbei, deine Schuld ist vergeben, die Zeit deiner Strafe, deiner Schmach ist um. Das ruft Jesaja durch diese Weissagung zu. Die Strafe ist verbüßt. Ich will zu dir kommen, Israel. Ich will dich selbst wieder trösten. Ich werde wieder Wohnung unter dir nehmen. Und ihr werdet wieder lachen und euch freuen können. Was musste das für eine Hoffnung sein für Israel? Für die Menschen, die miterlebt haben, dass das jetzt beginnt, was Jesaja schon 140 Jahre vorher vorausgesagt hat. Wie sah denn dieser Trost aus? Die Israeliten durften erleben, dass sie ihre Stadt wieder aufbauen konnten. Und vor allem durften sie ihren Tempel wieder aufbauen. Sie durften wieder die Wohnstadt Gottes unter ihnen aufbauen. Und das war ein Zeichen dafür, dass Gott wieder unter ihnen wohnen sollte. Die babylonische Gefangenschaft war die Strafe Gottes für den gottlosen Wandel und für die Abkehr der Israeliten von Gott. Und mit dem Aufbau des Tempels, des zweiten Tempels, war für die Israeliten klar, Gott wohnt wieder unter uns. Wir dürfen wieder mit seiner Gegenwart rechnen. Er hat ihnen vergeben und will wieder Gemeinschaft mit ihnen haben. Gott hat ihnen wieder die Zukunft eröffnet, alle seine Verheißungen wahrgemacht. Ich sehe in unserer aktuellen Geschichte eine sehr große Parallele. Wir hören jeden Tag von den vielen Menschen, die in unser Land kommen, von den Flüchtlingen. Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Menschen, die alles hinter sich gelassen haben. Ihr Zuhause, ihre Freunde, ihre Familie, ihre Kultur, ihr Erspartes und auch das Ausleben ihres Glaubens, weil sie nackte Angst um ihr Leben haben. Sie wollen nur leben. Nur überleben und riskieren dabei oft sogar ihren eigenen Tod. Wir haben das alle in den Nachrichten vernommen. Erst letzten Montag wieder ist ein Boot gekentert mit 24 Flüchtlingen vor der türkischen Küstenregion Edremit. Vor zwei Wochen 25 Flüchtlinge ertrunken vor der Insel Samos. Fast 370 Flüchtlinge sind im Januar schon im Mittelmeer ertrunken, gestorben. Man spricht von 470.000 Syrern, die seit dem Beginn des Bürgerkriegs gestorben sind. 11,3% des Landes. Die Menschen flüchten aus ihrem Land, weil sie sich im eigenen Land nicht mehr sicher fühlen, weil sie im eigenen Land ja sich nicht mehr ihres Lebens sicher fühlen. Ich muss hier in aller Deutlichkeit und auch das Allerschärfste sagen, dass ich absolut verurteile, was in Köln, in Stuttgart und weiß ich wo überall an Silvester geschehen ist. Und ich gestehe auch, dass ich völlig hilflos und ratlos auch dieser Situation gegenüberstehe. Aber mir ist es wichtig geworden, dass wir begreifen, dass das kriminelle Verhalten dieser Menschen nichts mit dem Leid der Menschen zu tun haben, die als Flüchtlinge in unser Land kommen. Ganz im Gegenteil. Diese kriminellen Menschen schaden dem Ziel der Flüchtlinge. Heimat in einem Land zu finden, wo sie einfach keine Heimat mehr haben. Sie suchen danach, Heimat zu finden bei uns und wo sie eben überall hinkommen. Ich war schon sehr beeindruckt, als ich gelesen habe, dass 50 Asylsuchende in Stade losgezogen sind mit Rosen in der Hand und sind auf die Frauen zugegangen und haben sich entschuldigt für das, was ihre Landsleute getan haben. Haben sich bei ihnen entschuldigt, haben gesagt, wir verurteilen diese Gewalt, die da deutlich geworden ist. Wir möchten nur in diesem Land leben und sind dankbar, dass ihr uns aufnehmt. Das haben sie deutlich gemacht. An anderen Orten sind Briefe geschrieben worden, Briefe der Entschuldigung. Da haben sich Menschen für dieses Vergehen ihrer Mitmenschen einfach stark gemacht und gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen wirklich dankbar sein dafür, dass wir ein Leben in eurem Land führen können. Kann es sein, dass wir über die Flüchtlinge vielleicht deswegen so wenig reden, weil wir nur noch von der Flüchtlingskrise in den Nachrichten hören? Was ist das für ein Bild, wenn wir den Begriff Flüchtlinge nur noch mit Krise in Verbindung bringen? Ich bin überzeugt davon, dass wir über 99% von dort, wo die Integration wunderbar geklappt hat, nichts hören, weil das keiner Nachricht wert ist. Die Tatsache, dass die Angriffe auf Asylanteneinrichtungen im Jahr 2014 von 100 bis über 1000 im Jahr 2015 gestiegen sind, zeigt, welche Ängste auch in unserem Land einfach vor dieser Sache, vor diesen Problemen, die da auf die Menschen zukommen, welche Angst das da dahinter steckt. Aber wir haben es hier mit Menschen zu tun, mit Menschen, die um ihr eigenes Leben fürchten. Lasst uns nicht den Fehler machen, alles über einen Kamm zu scheren und den Asylsuchenden in unserem Land Wohnraum geben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass all die Flüchtlinge, die in unser Land kommen und Asyl suchen, dass sie erleben dürfen in diesem Jahr, dass das, was die Jahreslosung sagt, dass sie das erleben dürfen. Gott will mich trösten und er möchte uns dazu benutzen, das zu tun. Die Israeliten haben das erlebt, was das heißt, aus dem Land weggeführt zu werden. Und sie durften es erleben, was das heißt, wieder zurückzukommen in ihr Land. Und ich wünsche mir, dass die Flüchtlinge bei uns Heimat finden. Ich wünsche mir, dass die Flüchtlinge für sich erkennen, dass Gott zu ihnen sagt, ich will euch trösten, wie eine seine Mutter tröstet und dass sie das für sich auch wahr machen können. Wie tröstet denn nun eine Mutter? Laut Herkunftswörterbuch bedeutet Trost durch Zuwendung innere Festigkeit gewinnen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was ist denn das für ein tolles Bild? Ich kann mich noch gut an meine Kindheit erinnern. Ich war jetzt nicht gerade so ein ganz friedliches, harmloses Kind, sondern schon auch ein Rabauke. Und oft genug kam ich mit aufgeschlagenen Knien nach Hause. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich mich dann auf den Schoß meiner Mutter gesetzt hat und meine Mutter so ein bisschen über die Wunde gefahren ist, so andeutungsweise, und gesagt hat, heile, heile Gänschen, es wird schon wieder gut, das Kätzle hat das Schwänzle, es wird schon wieder gut. Heile, heile Mäusespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Die 100 Jahre sind heute vorbei, darum kann ich mich daran erinnern. Aber was hat das für einen Trost gegeben, auf dem Schoß der Mutter zu sitzen und über die Schmerzen hinweg den Trost zu erfahren, den die Mutter gegeben hat. Wer tröstet, gibt Halt, Stärke und Ermutigung. Er gibt etwas, woran man sich festhalten kann. Trost ist einerseits die erfahrbare Nähe und das Verständnis und andererseits ist es das mutige Handeln für jemanden, der vielleicht selbst nicht mehr in der Lage ist, zu handeln. Zum Trost gehört neben dem Versprechen, dass es einmal besser wird, einfach auch diese Zuwendung, diese Nähe, dass er einfach spüren kann, da ist jemand für mich da. Die Mutter, die ihr weinendes Kind auf dem Arm hält, kann das Versprechen geben, es wird wieder besser. Warum? Weil sie über diese Wunde, über dieses kaputte Knie hinwegsehen kann und weiß, das Knie wird wieder heilen. Sie kann über diese Wunde hinweg sagen, gleich wird es wieder besser, weil sie über diese Wunde, über diese Verletzung hinwegsehen kann. Wenn wir fast am Beginn dieses Jahres, nach 7 Wochen, Gottes Verheißung hören, dann bestärkt uns das in dem Vertrauen, dass unser Leben mit ihm gut sein kann. Ja, gut werden wird. Denn Gott kann auch weitersehen. Er kann auch über unsere Wunden, die wir haben, hinwegsehen. Er kann uns stärken in dem, dass er uns ganz nahe begegnet. Woran liegt es denn, dass der Trost einer Mutter so gut tut? Denn mal ehrlich, das, was meine Mutter gemacht hat, das war doch ein billiger Trost. Heile, heile Gänschen. Und trotzdem hat es so unglaublich gut getan. Warum? Bei dem Trost der Mutter kommen verschiedene Elemente zum Tragen. Erstens, die Gegenwart der Mutter. Wenn eine Mutter tröstet, ist sie vor allem einfach für das Kind da. Sie ist gegenwärtig, körperlich anwesend und lässt dies auch das Kind spüren. Ich glaube, wir Männer kriegen das nicht so hin. Glaube ich wirklich. Sie nimmt das Kind auf den Arm und lässt es mit ihrer Körperwärme spüren. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Ich bin jetzt für dich da. Du darfst dich ganz fallen lassen. Auch Gott selbst begegnet uns in Jesus Christus ganz, ganz nah. Er wurde Mensch, um uns seine Gegenwart ganz deutlich zu machen. Jesus sichert uns zu. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder wie Gott zu seinem Volk, zu dem wir auch gehören, in Jesaja 41 sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Zweitens, das Verständnis der Mutter. Eine Mutter, die ihr Kind tröstet, vermittelt dem Kind, dass es das Kind sehr genau kennt. Deswegen kann das Kind ja auch mit allem zur Mutter kommen. Ja? Wenn das Kind keinen Ausweg mehr weiß, hat die Mutter oft einen guten Rat an der Hand. Und diesem Ratschlag kann das Kind ganz blind vertrauen, weil das Kind weiß, die Mutter will nur das Allerbeste für mich. Egal, was die Mutter tut, egal was es ist, die Mutter ergreift immer Partei für das Kind. Gott hat mich bereitet im Mutterleib. Der Psalmist spricht im Psalm 139, du verstehst meine Gedanken von ferne. Eine Mutter kann versuchen, ihr Kind zu verstehen. Gott versteht mich wirklich in der ganzen Tiefe meiner Gegenwart. Er versteht meine Gedanken, meine Gefühle, meine Ängste, all das, was mich beschäftigt und bewegt. Vor ihm brauche ich nichts zu verbergen, denn er kennt mich wirklich durch und durch, ganz genau. Ihm kann und brauche ich auch nichts vormachen, weil er mich kennt. Aber er weiß auch, was ich brauche. Er weiß, welcher Weg für mich gut ist und er kann mich dort auch in der rechten Art und Weise führen. Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten und seiner Leitung kann ich mich ganz getrost anvertrauen, weil ich weiß, Gott will nur das Beste für mich. Drittens, das Vertrauen der Mutter. In der Umarmung der Mutter drückt die Mutter ein unwahrscheinlich großes Vertrauen dem Kind gegenüber aus. Das Kind darf es wagen, sich schutzlos und wehrlos zu machen, verletzbar zu machen. Es weiß, dass dieses Urvertrauen nicht missbraucht wird. In diesem Urvertrauen darf das Kind dann auch erleben, dass es von seinen Ängsten reden kann und dass die Mutter das Kind trotzdem versteht. In der Gegenwart Gottes darf ich sein geliebtes Kind sein. Bei ihm finde ich den Schutz, den ich brauche. Bei ihm kann ich auch meine Ängste loswerden, meine Sorgen loswerden. Denn er sagt mir, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Viertens, die Vergebung. Oft passiert es, dass ein Kind sich falsch verhält und die Mutter das Kind strafen muss. Eine liebende Mutter straft aber nicht, um vor dem Kind Recht zu behalten, sondern eine liebende Mutter straft das Kind, um dem Kind Orientierung zu geben, Richtungsweisung zu geben. Die Mutter verzichtet auf ihre Rechte aus Liebe zum Kind. Das Kind muss lernen, was es darf und was nicht. Und in der Umarmung der Mutter nach der Strafe erfährt dann das Kind den Trost der Vergebung und die ganze tiefe Gewissheit, dass es unendlich geliebt ist, auch trotz seiner Fehler. Die Bibel macht uns sehr deutlich, dass wir alle Sünder sind und vor Gott eigentlich nicht bestehen können. Dass Gott uns eigentlich alle verwerfen müsste. Aber Gott hat aus lauter Liebe zu uns seinen einzigen Sohn ans Kreuz nageln lassen, damit er unsere Schuld auf sich nimmt, damit er unsere Sünden und Vergebungen bezahlt, sodass wir aus dieser Vergebung leben können und wieder Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Das ist ein unwahrscheinlich großes Geschenk. Er hat seinen Sohn geopfert, um Vergebung für uns zu erwirken. Er, der heilige Gott, verzichtet auf sein Recht der Strafe, nagelt seinen Sohn ans Kreuz und kommt uns damit unendlich nahe. Und genau das dürfen wir auch immer wieder ausdrücken, wenn wir einmal im Monat, ich glaube, ihr habt auch einmal im Monat Abendmahl feiern. In dem Abendmahl wird uns deutlich, dass Jesus, der Gott ist Mensch geworden ist und alles auf sich genommen hat. Und dass wir in dieser Gegenwart, in dieser Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Wenn ihr das nächste Mal Abendmahl feiert, dann denkt ihr mit Sicherheit auch daran. Nirgends wird die Liebe Gottes zu uns so deutlich wie auch im Abendmahl. Fünftens, die Stärke der Mutter. Wenn eine Mutter ihr Kind in den Arm nimmt, vermittelt sie dem Kind eine unwahrscheinliche Stärke. Dort, wo die Kraft des Kindes nicht mehr reicht, zeigt die Mutter ihre Stärke zum Schutz des Kindes. Sie geht dorthin mit, wo das Kind vielleicht sich gar nicht mehr traut, hinzugehen. Sie geht dorthin mit, wo das Kind vielleicht versagt hat und Verletzungen oder irgendwelche Dinge gemacht hat, die nicht mehr in Ordnung sind. Und die Mutter bringt das in Ordnung mit ihrer Stärke. Und wenn ihr schon mal erlebt habt, wie eine Mutter kämpft, wenn zum Beispiel das Kind sich vom Lehrer ungerecht behandelt fühlt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Eine Mutter kann wirklich zum, verzeiht mir den Ausdruck, zum Tier werden, wenn es darum geht, ihr Kind zu beschützen. Ja, oft geht die Mutter über ihre eigene Kraft und über eigene Grenzen hinweg, wenn es darum geht, ihrem Kind zu helfen. Eine Mutter hat nur begrenzte Macht und Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Für Gott aber ist kein Ding unmöglich. Er ist der, der die Kraft hat, alles zu tun. Er ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat und hat die Macht, alles zu verändern. Seine Kraft ist unendlich. Für ihn ist nichts unmöglich. Und darum kann ich auch in seiner Kraft die Dinge in meinem Leben angehen, mit denen ich nicht fertig werde, für die ich keine Kraft mehr habe, die ich einfach nicht auf die Reihe kriege. Aber seine Kraft ist unendlich. Darum kann der Psalmist im Psalm 18 auch sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es gibt einen Spruch, der mich mein Leben lang begleitet hat, den sage ich euch jetzt auch. Meine Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht. Dort, wo ich keine Kraft mehr habe und mich an Gott wende, da kann er Dinge vollbringen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und sechstens, Mut für die Zukunft. Immer wieder wird das Kind Angst und Sorgen vor dem haben, was auf das Kind zukommt. Angst vor dem, was kommen wird. Angst vielleicht auch vor dem, dass das Kind meint, ich schaffe das doch gar nicht. Wie soll ich das denn eigentlich hinkriegen? Und die Mutter sitzt daneben, nimmt das Kind in den Arm und sagt, wir schaffen das. Nicht so wie die Angela Merkel, sondern das ist wirklich, wir schaffen das. Mit Gottes Hilfe schaffen wir das, kann eine Mutter seinem Kind sagen und vermitteln. Und das Kind wird es auch glauben. Eine Mutter vermittelt dem Kind die Hoffnung für die Zukunft und den Mut, diese Schritte zu gehen, die nötig sind. In Jeremia 29 steht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott kennt mich, er kennt auch meine Zukunft ganz genau. Und daher kann er mich auch in wunderbarer Weise Schritt für Schritt in die Zukunft führen, die er für mich gedacht hat. Er führt mich dazu, Schritt für Schritt dahingehend von allem, was ich einfach brauche. Das waren jetzt nur ein paar Aspekte von dem, was eine Mutter ausdrückt, wenn sie ihren Trost ausdrückt. Ein arabisches Sprichwort sagt, dass Gott die Mütter schuf, weil Gott nicht überall sein kann. Bitte nehmt das nicht theologisch. Das ist einfach ein Spruch, der deutlich machen will, was eine Mutter ihrem Kind ausdrücken kann. Wie sehr die Mutter einfach den Trost des Kindes auch geben kann. Gottes Trost ist nicht als Reserve für schlechte Zeiten gedacht, sondern als ein Geschenk für alle Tage. Die Kraft, die uns Hoffnung für dieses neue Jahr und für alle Zeiten macht, ist mehr als nur ein billiger Trost. Denen, die zerbrochenen Herzen sind, ist Gott nahe. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht. So ist er, unser Gott. Er will uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was haben wir denn mit dem Trost zu tun? Als ich die Jahreslosung zum ersten Mal gelesen habe, ist mir Hannes eingefallen. Hannes ist ein Mensch aus unserem Hauskreis, schon richtig, wie soll ich sagen, Urkölner. Wenn er die Jahreslosung gelesen hätte, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, dann hätte er gleich gesagt, dann tu's doch. Ja? Gott sagt, ich will. Dann tu's doch. Die Jahreslosung macht uns deutlich, dass Gott uns gerne trösten möchte, aber nicht gegen unseren Willen. Manche Menschen in manchen Situationen lassen es einfach nicht zu, getröstet zu werden. Vielleicht ist der Schmerz oder die Enttäuschung zu groß und Gott lässt das zu. Gott lässt es zu, dass ich auch sagen kann, geh weg, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht. Gott lässt es zu. Aber er lässt uns nie alleine. Gott sagt, ich will dich trösten. Sind wir bereit, uns von ihm trösten zu lassen? In unserem Vers steht, ich will euch trösten. Aber wir müssen diesen Trost zulassen. Gott bricht nicht in unser Leben ein. Er macht uns ein Angebot. Er macht uns das Angebot, dass er uns trösten möchte. Bin ich bereit dazu? Bist du bereit dazu? Lässt du es zu, dass Gott dich trösten darf? Lässt es zu, dass er deinen Schmerz nehmen darf? Oder deine Enttäuschung? Oder deine Hilflosigkeit? Deine Kraftlosigkeit? Lässt du es zu, dass er dich auf deinem Weg, auf deinem Lebensweg begleiten darf und die Orientierung und Richtung geben darf? Gott sagt, ich will. Was sagst du? Das Bild der tröstenden Mutter enthält für mich noch einen anderen Aspekt, eine Aufforderung. Ja, Gott will uns trösten, aber will auch uns dazu gebrauchen, um seinen Trost anderen Menschen zuzusprechen. Denn Gott hat sich entschlossen, in dieser Welt durch uns zu handeln. Ist mir und dir bewusst, dass wir der Arm sind, durch den Gott in dieser Welt handeln will? Dass wir der Mund sind, durch den er den Menschen seine tröstenden Worte sagen will? Dass wir die Füße sind, mit denen er zu den Menschen gehen will, denen er begegnen will? Und dass wir die Hände sind, durch die er den Menschen seine Hilfe anbieten will? Gott hat sich festgelegt, durch uns zu handeln in seiner Welt. Er möchte dich und mich gebrauchen, um den Menschen seine Liebe nahe zu bringen und um die Menschen zu trösten. Lassen wir uns von Gott gebrauchen, um das Leid in dieser Welt zu lindern? Kann er uns gebrauchen, um den Menschen, die am Leben verzweifeln, seinen Trost zuzusprechen? Vielleicht auch bei den Flüchtlingen, die uns Gott in den Weg gestellt hat? Kann er durch dich und durch mich seine Jahreslosung wahrmachen? Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet? Ich und meine Frau haben euch heute Morgen so Kärtchen auf den Stuhl gelegt. Das soll ein Lesezeichen sein. Diese Lesezeichen könnt ihr in eure Bibel legen oder in euer Tagebuch oder in euer Kochbuch oder weiß ich wo immer hin. Dort, wo ihr es jeden Tag seht. Und diese Jahreslosung, dieser Vers soll euch daran erinnern. Gott sagt euch jeden Tag, jeden Morgen neu zu. Ich will dich trösten. Lässt du es zu? Ich will dich trösten. Komm zu mir. Jeden Tag neu. Aber er will dich auch dazu benutzen, diesen Trost anderen Menschen zuzusprechen. Und heute Morgen machen wir das ganz praktisch. Wir werden noch ein Video hören und während des Videos wird meine Frau euch etwas verteilen. Ich habe euch nämlich noch mal was mitgebracht. Ich habe zu Hause für euch gemacht, solche Karten. Da steht nichts drin. Und ich wünsche mir, dass ihr eine Karte nehmt oder vielleicht auch zwei, ich hab genug dabei. Und einen Menschen, den euch Gott zeigt, dem ihr jetzt Trost zusprechen sollt, dem ihr einfach ein paar gute Worte sagen sollt, dass er das da drauf schreibt und diese Menschen schickt oder einwirft oder egal wie. Aber dass ihr Werkzeug Gottes seid, um seinen Trost den Menschen zu bringen, die euch Gott jetzt einfach zeigt, wenn ihr darüber nachdenkt. Ihr dürft gerne ein, zwei Karten mitnehmen. Ich habe über 80 Karten dabei, das müsste für euch reichen. Ja, macht es wahr. Lasst euch gebrauchen als Werkzeug seines Trostes.